Ich bin ein Kind Gottes. Und wenn das alles ist, was wir heute mit nach Hause nehmen, dann reicht es eine ganze Strecke. Ich heiße Tobias Menges, bin mit Sandra Menges verheiratet und habe 3 erwachsene Töchter. Ich arbeite an der AWM in Korntal und bin seit einiger Zeit eben auch als Dekan tätig. Und wir bieten Studiengänge an, wir bieten Weiterbildungen an und wir haben alles das, was wir im Angebot haben, in dem Freundesbrief, den wir am Eingang verteilt haben. Da könnt ihr nachlesen, wer wir sind. Wir brauchen nicht nur Studenten und Teilnehmer, wir brauchen auch Beter und Spender. Als ich vor 9 Jahren nach Korntal kam, da fand ich das ganz spannend hier zu sehen, wie hier die verschiedenen Generationen hier zusammen feiern. Und in 9 Jahren hat sich viel verändert in der Gemeinde und es ist ein ständiger Wechsel da. Das Tolle aber ist, in jedem Jahr, in jeder neuen Begegnung, in jeder neuen Phase begegnen sich Kinder Gottes. Und das ist was ganz Faszinierendes, gerade auch die Welt, die zusammenkommt. Wir haben jetzt hier 2 Übersetzungen, Spanisch und Russisch oder Ukrainisch, das weiß ich noch nicht mal genau, in welche Sprache es übersetzt wird. Und dann singen wir hier englische Lieder. Dass wir Kinder Gottes sind, ist ein universales Phänomen und das feiern wir in dieser Gemeinde auch. Ich war selber in der Mission unterwegs gewesen, über 20 Jahre, in vielen Ländern unterwegs, auch mit dem Missionsschiff. Und meine erste Aufgabe aber war, Werkzeugmacher zu sein. Und das mache ich jetzt an der AWM auch noch, eben Werkzeuge zu machen. Und ich wünsche mir, dass dieser Gottesdienst auch ein klein wenig Teil ist von dem, dass eben Werkzeuge im Reich Gottes zubereitet werden. Zum 4. Mal sind wir heute im Galaterbrief. Und ich habe versucht, den etwas komplizierten Text anschaulich zu machen mit Bildern. Und ich weiß auch, dass es keinen Kindergottesdienst gibt. Deshalb habe ich für euch Kinder eine kleine, lustige Geschichte mitgebracht. Manche Leute sagen auch Witz dazu. Es gibt diese 2 kleinen Jungs, nicht mehr so ganz klein, schon alt genug, um frech zu sein, 6 Jahre, 8 Jahre alt. Und die hatten mal wieder was ausgefressen. Vielleicht haben sie mit dem Fußball eine Scheibe eingeschossen oder ein Fahrrad von dem Nachbarsmädchen in den Teich geworfen oder bei der Decker was mitgehen lassen. Die Mutter wusste jedenfalls nicht, was soll sie jetzt machen mit ihren 2 Jungs. Sie war mit ihrem Latein am Ende. Dann dachte sie, jetzt weiß ich, was ich mache. Ich werde die zum Pfarrer schicken. Der soll mal mit ihnen reden. Den ersten schickt sie morgens zum Pfarrer und der kommt rein. Der Pfarrer setzt eine ernste Miene auf und fragt, weißt du, wo Gott ist, mein Sohn? Der Junge reißt vor Erstaunen die Augen auf. Es fällt ihm die Kinnlade runter, aber sagt nichts. Der Pfarrer fragt wieder, mit erhobenem Zeigefinger, weißt du, wo Gott ist? Der Junge wird immer blasser. Der Pfarrer fragt ein drittes Mal und sagt, weißt du, wo Gott ist? Und dann rennt der Junge, springt auf und rennt nach Hause. Er findet seinen jüngeren Bruder und sagt, diesmal sind wir wirklich in Schwierigkeiten. Gott ist verschwunden und die denken, wir waren's. Der Witz bringt uns auf direktem Weg zum Galaterbrief. Ein falsches Gottesbild führt zu einer falschen Gottesbeziehung. Das hat uns Christoph Kümmling vor 2 Wochen zu Galater 3 mitgegeben. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, mit welchem Gottesbild du groß geworden bist. Was war dein Anfahrtsweg zum Glauben? Das ist eine der Fragen, die ich dir heute mit nach Hause geben möchte. Die Predigt wird 4 Teile haben. Wir werden ganz kurz die Struktur anschauen. Wir werden das inhaltliche Zentrum in der Tiefe versuchen zu erfassen. Und dann geht es um unseren Anfahrtsweg zum Glauben und schließlich zum eigentlichen Thema des Gottesdienstes, zum Kindschaft bestimmt. Der Galaterbrief ist ein ganz ordentlicher Brief, hat eine Begrüßung, einen Hauptteil und einen Schluss und das werde ich euch jetzt nicht im Detail erklären. Warum aber weise ich auf die Struktur hin? Einfach deshalb, weil man sieht am Galaterbrief, dass die Kapiteleinteilung der Bibel ganz sicher nicht vom Heiligen Geist inspiriert ist. Das Kapitel 4 gehört der erste Teil zum ersten Hauptteil und der zweite Teil zum zweiten Hauptteil. Und ich werde mich heute einfach nur auf den ersten Teil konzentrieren, weil schon die erste Predigt war ein bisschen lang. Wenn ich jetzt auch noch den zweiten Teil vom Kapitel 4 erklären würde, dann würden wir hier bis zum Mittagessen sitzen. Was denkst du, kann ein Brief, der vor ziemlich genau 1970 Jahren von einem jüdischen Mann in die Gegend nach Anatolien in der heutigen Türkei geschickt wurde, was kann der uns heute sagen? Wie kann der relevant sein? Die Antwort ist ganz einfach. Es geht um das Zentrum des christlichen Glaubens, um das Evangelium. Deshalb haben auch die Reformatoren, Luther und Calvin und so, die liebten diesen Brief so sehr. Und dieses Zentrum des Evangeliums, das wird uns eben in dem Zentrum des Briefes, mitten im Brief eben und mitten in unserem Text heute deutlich. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Das schauen wir uns jetzt mal näher an. Diese ersten beiden Verse sind so richtig durchstrukturiert, ganz sorgfältig komponiert sozusagen. Wir sehen hier die Parallele, Gott, sein Sohn, und dann wird auf unserer Seite die Kindschaft drauf. Gott wird Mensch unter das Gesetz getan. Und dann wir, die unter dem Gesetz waren, uns geht das an. Das ist ein frühes christliches Bekenntnis vermutlich, das nicht nur Paulus kannte, sondern auch die Galater kannten. Man kann das auch so darstellen, Gott kommt in diese Welt hinein. Es ist eine Bewegung Gottes zur Welt hin und nimmt uns mit aus dieser Welt zurück sozusagen zu Gott. Gott rettet die Welt, indem er selbst Mensch wird. Und das musste nur ein einziges Mal geschehen. Es gab ein Volk, es gab ein Land, es gab eine Mutter, es gab einen Zeitpunkt in der gesamten Weltgeschichte. Und Gott hatte sich 2000 Jahre lang Zeit gelassen, um das Volk auf diesen Moment vorzubereiten. Abraham, Mose, das Gesetz, Israel und dann kommt Jesus Christus. Gottes Sohn wird Mensch und kauft die Menschen frei durch seinen Tod und nimmt die Menschen mit in die Gotteskindschaft hinein. Glaubst du das? Das ist letztlich, um was es geht. Das hat uns auch Christoph das letzte Mal gesagt, dass es darum geht zu glauben, dass Glauben alles ist, was es braucht. Gott sendet seinen Sohn, damit wir die Kindschaft empfangen. Man kann auch noch mal auf eine weitere Bewegung hinweisen. Gott sendet. Er ist der, der aktiv ist. Wir sind die, die empfangen. Wir reagieren darauf. Seht ihr den Baseballspieler, der eine wirft, der andere empfängt. Christoph hat es so gesagt, von Gott kommt die Aktion, vom Mensch die Reaktion. All das ist in den ersten Kapiteln des Galaterbriefes deutlich dargestellt und Paulus argumentiert leidenschaftlich dafür. Und fasst es jetzt am Ende dieser Argumentation der ersten drei Kapitel nochmal zusammen. Und dann erklärt er das. Was bedeutet das nun? Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Das kann man jetzt auch wieder so darstellen. Hier sehen wir das Dreieck, das den dreieinigen Gott symbolisiert und die Liebe Gottes, das seinen Charakter symbolisiert. Und jetzt heißt es, weil ihr aber Söhne, weil ihr Kinder, weil ihr Söhne und Töchter seid. Und da unten sind diese Menschenherzen und in diesen Menschenherzen ist jetzt ein Stück Gott, dieses Dreieck, eine Art DNA, so wie meine drei Töchter in ihrem Leib eben DNA von mir haben. So haben wir als Kinder Gottes DNA Gottes jetzt in uns drin. Und dann geht es weiter, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen hinein. Wir haben auch seinen Geist in unserem Herzen. Und dieser Geist Gottes, der nun befähigt uns zum Rufen, zum Beten, zum Sagen, Abba, Vater, Papa, Daddy, je nachdem, was ihr euren Kindern beigebracht habt, wie man eben Eltern anspricht. Der Geist Gottes im Herzen ermöglicht es uns, den großen, allmächtigen, reinen, heiligen Gott, der allgegenwärtige Gott, das wollte ja der Pfarrer rauskriegen, Gott ist überall, das sieht euch, auch wenn ihr was verkehrt macht. Diesen großen Gott, den dürfen wir jetzt so intim und nah und freundlich ansprechen, durch den Geist Gottes in unserem Herzen. Und letzten Sonntag war Pfingsten und wir haben über den Heiligen Geist gesprochen und ich werde jetzt nicht über den Heiligen Geist nochmal predigen. Oftmals wird darum gestritten, ist es wichtiger über die Gaben oder um die Früchte des Geistes, was ist wichtiger? Das Allerwichtigste im Blick auf den Geist Gottes ist eben dieses Rufen, diese Beziehung zu Gott, dieses vertraute Nahesein mit unserem Vater, dass du Vater sagen kannst, das ist, was dich mit Gott verbindet und das ist, was dich mit allen anderen Kindern Gottes in dieser Welt verbindet. Wir werden jetzt heute keine Zählung machen, wie viele verschiedene Nationen wir hier vertreten haben, aber das ist was ganz Besonderes, dieser Geist Gottes, der in unseren Herzen lebt, dass ich Bruder und Schwester sagen kann zu Millionen von Menschen auf dieser Welt. Hammer. Und dann gehen wir weiter mit dem nächsten Vers. Also bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und das ist sozusagen das Destillat dieses ganzen Briefes, das Destillat dieser ersten Kapitel. Das ist nochmal so kurz und knapp zusammengefasst wie möglich. Das ist die theologische Mitte des Briefes. Aber warum muss Paulus das so betonen? Die Galater hatten gut angefangen, hatten einen guten Start, waren in die richtige Richtung unterwegs, aber dann sind sie falsch abgebogen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist. Und wir schauen uns jetzt eben, da haben wir noch eine Illustration für das Erbesein. Kennt ihr die Erben hier? Ja, da werden wir jetzt nicht noch mal drauf eingehen, sondern wir werden uns über unsere Anfahrtswege zum Glauben Gedanken machen. Dem Paulus war das so wichtig, weil er gemerkt hat, die sind falsch abgebogen. Und er erinnert sie daran, Leute, wisst ihr eigentlich noch, wo ihr herkommt? Damals, als ihr Gott nicht kannte, da habt ihr denen, die von Natur aus nicht Götter sind, gedient. Was waren die Galater eigentlich? Ich werde jetzt nicht lang drauf eingehen, aber die haben da mitten in der heutigen Türkei gelebt, aber kamen ursprünglich nicht hierher, sondern es waren eigentlich Kelten. Die Kelten, die haben sich über ganz Europa ausgebreitet. Der Begriff Galizer, Gallier, Galater an unterschiedlichen Stellen findet man die überall in Europa. Und die haben sich eben auch den Weg aus dem Donautal über den Bosporus in die heutige Türkei freigekämpft. Das waren Migranten, das waren Krieger und es waren ganz einfache Bauern. Und was haben die geglaubt? Das waren Götzenanbeter einfach. Und viele verschiedene Götter, Fruchtbarkeitsgötter, diese Götter, jene Götter, von Geisterbeschwörer, sondern Naturverehrer. Ihr kennt sicher Asterix und Obelix, da gibt es diesen Druiden, ja, die hatten Druiden, denn eigentlich die Gallier, das waren ja auch Kelten, nur dass die halt in Frankreich und nicht dort gewohnt haben. Das ist die gleiche Gruppe, auch wenn in Asterix und Obelix nur eine Karikatur ihrer Kultur ist. Eine ernsthaftere Darstellung, wie die getickt haben, damals diese Galater, diese Kelten, ist eben die Begegnung, die Paulus und Barnabas in Lystra hatten. Da hatte Paulus und Barnabas kam dahin, haben einen Lahmen geheilt, er konnte wieder laufen. Wie haben die Leute reagiert? Die denken, wow, die Götter sind Menschen geworden, die kommen und heilen uns. Lasst uns eine große Opferfest. Die hatten schon einen Stier, alles haben die vorbereitet und wollten diesen zwei Männern ein Opfer bringen. Das waren religiöse Menschen. Die hatten Interesse an geistlichen Dingen. Und deshalb haben die auch so positiv reagiert auf die Nachricht von Paulus zu sagen, Gott ist tatsächlich Mensch geworden in Jesus Christus. Die wurden wirklich Nachfolger Jesu. Das war gut. Und dann sagt er, jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid von Gott erkannt worden. Das ist euer Anfahrtsweg. Ihr kanntet Gott nicht. Ihr habt Leute oder Mächte angebetet, die nicht Gott waren. Aber jetzt habt ihr denn eigentlich Gott kennengelernt. Und dann macht er eben weiter und fragt, meine Güte, warum wendet ihr euch jetzt wieder ab? Und dreht euch hin zu diesen schwachen und armseligen Elementen, denen ihr jetzt von Neuem dienen wollt. Ihr beobachtet Tage, Monate, bestimmte Zeiten, Jahre. Und ich fürchte um euch, ob ich etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Gerade habt ihr euch von diesem religiösen Zeug, diesem Aberglauben, diesem Beachten von Regeln und Ritualen, gerade habt ihr euch abgewendet. Und jetzt macht ihr das Gleiche wieder. Die schwachen und die armseligen Elemente, das sind diese Dinge, auf die Leute sich verlassen, um sich eben vor allem Möglichen zu schützen. Dass kein Unglück geschieht, dass sie gesund bleiben, vor Naturgewalten, Reichtum, irgendwie Gunst bei Gott und den Mächten da, die man eigentlich sonst nicht kontrollieren kann, die das zu erreichen, das zu erwirken. Vorher hatten sie Fruchtbarkeitsfeste gefeiert, ganz wilde. Na, jetzt haben sie eben das jüdische Erntedankfest gefeiert. Vorher haben sie ihre Sonnenwende gefeiert und jetzt die jüdischen Neumonde. Sie halten den Sabbat, richten sich nach den jüdischen Essensvorschriften und die Männer lassen sich sogar noch beschneiden. Warum machen die das nur, sagt Paulus. Nun, die Galater, die kamen von dem Hintergrund, wo sie ja all das gemacht haben. Das hat ja funktioniert. Also, jetzt kommen die Juden mit ihren Regeln und sagen, ja gut, ich bin ja Christ und irgendwie hat das ja mit dem Judentum was zu tun, also mache ich das jetzt auch mit. Das hat schon Sinn gemacht, das so für sie. Und Paulus sagt, nein, es macht keinen Sinn. Eure Religiosität, die ihr hinter euch gelassen habt, soll jetzt nicht durch eine neue Religiosität ersetzt werden, sondern Christus. Christus soll an die Stelle treten. Diese Religiosität, die gibt einem das Gefühl, ja, ich bin gut, ich kann was machen, ich kann selbst was erreichen, ich kann Gott zufriedenstellen. Paulus ist fast verzweifelt. Die Galater beginnen das zu tun, wovon er selber auch Abstand genommen hat. Und dann macht er einen Vergleich, der fast ein bisschen unerhört ist, denn er sagt, dass eben das, was die Galater früher hatten, das ist eigentlich ziemlich ähnlich wie das, was das jüdische Gesetz bedeutet hat. Das sind auch Elemente der Welt gewesen, also menschliche Dinge, die man eben im Leben braucht, um einen eine Richtung zu geben, um gewisse Grenzen zu setzen. Er sagt in dem Vers direkt vorher, so waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Na, wen meint Paulus hier mit wir? Meint er die Galater und sich? Nein. Es ist ganz klar von der Argumentation, die vorher kommt, er meint die Juden, er meint sich und seine Judenfreunde. Wir Juden, wir waren eben auch unter die Elemente der Welt versklavt. Und er macht es ganz deutlich, und wir haben jetzt da nicht die Zeit, darauf einzugehen, das gehört ja auch zu Galater 3, dass eben das Gesetz ein Erzieher auf Christus hin geworden ist. Erklärt, ja, das Gesetz war schon da, das war schon von Gott gegeben, aber das war nicht das Endding, sondern das war auch etwas, was uns Menschen geholfen hat, in gewissen Bahnen zu bleiben. Aber das war noch nicht das, was es sein sollte. Deshalb, jetzt ist doch das Eigentliche gekommen, also bitte. Und so sehen wir eben zwei Anfahrtswege. Wir sehen die Galater, die kamen aus dem Götzendienst. Die schwache und armselige Elemente haben sie sich dran gehalten. Paulus und die Juden, die kamen aus dem Gesetzesdienst, waren auch unter die Elemente der Welt versklavt. Und beide kommen an der Gotteskindschaft an. Ist das wirklich ganz gleich, Götzendienst und Gesetzesdienst? Nein, Paulus argumentiert auch da dagegen, vorher schon. Der Götzendienst, das ist eine Zeit der Unwissenheit. Gesetzesdienst, eine Zeit der Unmündigkeit. Götzendienst ist menschliche Religion. Suchen ohne zu finden. Wo ist es wirklich? Ein tastendes Suchen. Gottes Gesetz aber ist Erziehung. Da geht es schon in die richtige Richtung, aber noch nicht den ganzen Weg. Es ist vorbereitend. Götzendienst ist echte Sklaverei. Es ist ein Gefühl der Freiheit, ein Gewand der Freiheit, aber eigentlich ist es Sklaverei. Gesetzesdienst, das ist vergleichbar mit Sklaventum, mit so einer Art Dienst im Haus, aber ich habe die Aussicht drauf, volljährig zu werden, denn eigentlich bin ich ja Kind. Das ist der Unterschied zwischen Götzendienst und Gesetzesdienst. Und die Frage ist nun, was ist dein Anfahrtsweg? Was ist dein Anfahrtsweg zur Gotteskindschaft? Oder bist du vielleicht noch gar nicht angekommen? Dann ist der Tag heute eine Einladung dazu, einen ganz großen Schritt in Richtung Gotteskindschaft zu gehen. Wir sehen im Galaterbrief zwei Anfahrtswege, aber schon im Neuen Testament finden wir ganz viele verschiedene Anfahrtswege. Und lest einfach mal das Neue Testament, lest von der Samariterin, von Nikodemus. Ich werde es jetzt nicht alles erklären. Schaut euch mal an, die Personen, denen ihr in der Bibel begegnet, wo kommen die her auf ihrem Weg zu Jesus? Wie sind die, vor welchem Hintergrund sind die mit Jesus in Kontakt gekommen? Und dann überlegt euch, was ist dein eigener Hintergrund? Was ist dein eigener Anfahrtsweg? Ich erzähle euch von mir. Ich bin, wenn wir jetzt dieses Bild hier nehmen, ich habe, glaube ich, noch ein weiteres. Ne, ich erzähle zuerst von mir. Ich bin relativ fromm und gesetzlich aufgewachsen. Ich habe Bibel schon mit der Muttermilch eingesogen. Sonntags ging ich morgens in den Gottesdienst, nachmittags in die Bibelstunde. Davon mussten wir immer einen Liedvers auswendig lernen und abends in die Bibelstunde. Als wir älter waren, gab es samstagabends Predigt lesen, mittwochabends war Bibelstunde. Und ansonsten gab es eben viele Freizeiten. Und 15 Jahre lang habe ich Bibel und Memory auswendig gelernt. Ich war stolz darauf, dass ich nie geraucht habe, dass ich nie betrunken war, dass ich mich nie mit Mädchen auseinander nur zum Spaß eingelassen habe, dass ich mit 15 die Bibel in einem Jahr durchgelesen habe. Wow. Das wollte ich ja gerade verhindern. Ne? Was hat Paulus gesagt? Das alles lasse ich hinter mir. Das ist so eine Paulusbrüsten, wo er sagt, das ist alles Kot sozusagen. Dann wisst ihr was? Draußen in der Welt, im normalen Leben, da ging es mir ganz anders. Da schämte ich mich, nämlich Christ zu sein. In der weiterführenden Schule haben mich meine Kinder daran erinnert, an die Geschichte, als ich vorbereitet habe. In der weiterführenden Schule kam einer meiner Klassenkameraden zum Glauben an Jesus. Dann hat er an schwarze Brett in der Aula hat er einen Zettel gehängt. U-Boot-Christen, bitte auftauchen. Was habe ich gemacht? Bin nicht aufgetaucht. Jahre später habe ich ihm einen Brief geschrieben und habe gesagt, weißt du damals? Hat er gesagt, ja, ich habe gemerkt, bei dir ist was anders, aber ja, so richtig wusste ich nicht, wo du stehst. Ich war zu feige. Und mit 17 bin ich zum ersten Mal jungen Menschen begegnet, die nicht nur aus Pflichtbewusstsein Christ waren, die nicht nur Christen waren, weil sie eben Angst vor der Hölle hatte oder so. Und mit 19 habe ich auf einem Ostertreff von OM gesagt, Jesus Christus, ich will mein Leben ganz und gar dir zur Verfügung stellen. Mach aus meinem Leben, was immer du vorhast, egal was es ist, ich bin bereit. Und dann begann mein Weg weiter und deshalb stehe ich jetzt heute Morgen auch hier vor euch auf der Kanzel. Was ist dein Anfahrtsweg? Welche Sklaverei, welchen Hintergrund hast du mitgebracht? Wir brauchen wieder die PowerPoint. Genau, machen wir eins zurück. Wenn Leute in christlichen Familien und in Gemeinde so aufgewachsen sind, und das werden wahrscheinlich eine ganze Reihe von uns sein, dann gibt es so typischerweise drei verschiedene Sorten eben. Es gibt die Leute, die so richtig gesetzlich sind, so wie ich es ein bisschen war, so der fromme Leistungsmensch, die immer alles richtig machen und ja, gucken, dass sie nichts verkehrt machen, Hauptsache nicht sündigen. Wie Paulus oder eben auch ich, ist das dein Anfahrtsweg? Oder das andere Extrem, da gibt es die Zügellosigkeit. Bist du ein Rebell, gegen den christlichen Rahmen sich aufgelehnt, ausgebrochen und einfach mal sagen, ja, das kümmert mich alles nicht. Und dann zur Gotteskindschaft gekommen. Manche ganz fromme wünschen sich ja, diesen Weg gegangen zu sein, weil sie denken, das wäre einfacher. Aber ich verspreche euch, das ist nicht so. Und dann gibt es auch einfach Mitläufer, die keins von beidem waren. Die waren einfach immer dabei, um dazu zu gehören. Man kann das Leben in einer frommen Badewanne mit lauwarmem Wasser verbringen, in einer christlichen Kuschelecke, ohne zu merken, dass man sich in einer Art goldenem Käfig befindet. So ein Leben für dich zu gewährleisten, das ist nicht, wozu Jesus gekommen ist. Jesus ist nicht gekommen für die lauwarme Badewanne. Wenn du nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, wenn du nicht in einer Gemeinde groß geworden bist, ich habe das mal ganz bewusst ein bisschen anders dargestellt, in irgendwelchen anderen religiösen Systemen, vielleicht namenschristlich in einer, was weiß ich, in einer Kirche, wo du mal ganz als Kind getauft wurdest und einmal im Jahr warst dann zu irgendeinem Ritual gegenwärtig, wo du einfach gedacht hast, ja, das gehört dazu, das gehört dazu, aber eigentlich hast du überhaupt nicht verstanden, wer Gott ist und was er mit dir eigentlich vorhat. Du hast dich einfach der Sache, du hast gesagt, das bin ich einfach. Oder sind es andere Mächte gewesen, religiöse Systeme außerhalb des Christlichen, Esoterik, Spiritismus, andere Religionen? Der Islam ist eine solche anderes religiöses System. Oder waren Systeme der Welt, warst du in der Leistungsgesellschaft gefangen, zur Karriere verdammt sozusagen, ein hyperproduktives Rädchen im Getriebe der Weltwirtschaft? War das deine Bestimmung? Oder warst du einfach in dir selbst gefangen, deine eigenen Triebe, dein Hunger nach Leben, die rastlose Reise des Konsums, getrieben von der Sehnsucht nach erfüllenden Beziehungen, nach Liebe, nach Annahme oder nach Bewunderung und Popularität? Was ist dein Anfahrtsweg? Und wie sah deine Sklavenschaft aus? Wisst ihr eigentlich, was in dieser Box drin ist? Ich habe mich das immer gefragt, ich habe es jetzt gesehen, da ist die Zeit drin. Und das Schwere an dieser Box ist, lässt sich nicht zurückdrehen. Ich habe extra eine Uhr, wo man die Zeit zurückdrehen kann, aber das ist bei dieser Box ja nicht möglich. Aber wenigstens seht ihr nicht, nur ich sehe die Zeit. Wir brauchen noch ein bisschen, denn jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Der Anfahrtsweg ist nicht alles. Es geht um die Gotteskindschaft. Und die Gotteskindschaft besteht aus zwei ganz wesentlichen Punkten. Das eine, dem Abba Vater sagen, und zum anderen, dass wir Erbe sind. Das Kind ruft Abba Vater, aber Kind zu sein bedeutet auch Erbe zu sein. Und so heißt es in diesem Vers, den wir schon gelesen haben: Gott sandte den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft Abba Vater. Das ist aber ein Problem für viele Menschen. Warum? Weil sie keinen Vater hatten, der auch nur in die Nähe dessen kommt, wie Gott wirklich als Vater ist. Wie viele von uns sind ganz ohne Vater aufgewachsen? Und wie viele Väter haben ein verschrobenes Bild von der Vaterschaft hinterlassen? Und deshalb ist die Frage, ja, wo blicken wir denn hin, um zu verstehen, was wirkliche Vaterschaft ist? Und wir haben jetzt heute nicht die Zeit, das auszupacken. Wie ist Gott als Vater? Deshalb die Empfehlung an euch, auch für euer eigenes Bibellesen, schaut zu Jesus Christus. Denn über Jesus Christus sehen wir, wie Gott als Vater war. Schon als 12-jähriger Junge, da gehen sie zum Tempel und dann verschwindet Jesus, kommt nicht mit nach Hause. Und als sie ihn dann finden im Tempel, die Eltern sagen, meine Güte, was hast du denn nur gemacht? Da sagt Jesus, habt ihr denn nicht gewusst, ich muss im Hause meines Vaters sein? Willst du in die Gegenwart Gottes? Bist du so magnetisch angezogen von der Gegenwart Gottes, wie Jesus das war? Zieht es dich dorthin. Oder dann bei der Taufe Jesu. Zusammen mit dem ganzen Volk lässt sich Jesus taufen und dann öffnet sich der Himmel, der Heilige Geist kommt sichtbar für alle auf ihn herab, wie eine Taube, und die Stimme sagt vom Himmel, das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Aber Vater zu rufen und dann die Stimme Gottes zu hören, ja, ja, du mein geliebtes Kind, ich bin dein Vater, ich hab dich lieb. Das zu hören, tief drin im Innersten unseres Herzens, das ist eine Sehnsucht. Aber das ist nicht leicht im Alltag. Ich finde es extrem schwierig, die Stimme Gottes so zu hören. Im Alltag, in der beschäftigten Welt, in der wir leben. Und ich habe mir jetzt vor kurzem die Freiheit rausgenommen, auf 95% zu reduzieren, damit ich einen Tag im Monat habe, wo ich einfach einen Wochentag nehmen kann, um einen Tag der Stille zu machen, um Raum zu schaffen für des Vaters Stimme in meinem Leben. Das hat Jesus gemacht, das sehen wir bei Jesus. Ständig lesen wir, er ist plötzlich verschwunden, er war auf einem Berg, er war weg, hat die Jünger weggeschickt, er hat das Volk weggeschickt. Warum? Weil er mit seinem Vater reden wollte, er betete. Ich habe mich neulich wieder gefreut dran mit einem Freund aus Jugendzeiten. Wir haben eine lange Wanderung gemacht in den Appalachen und gesungen und gebetet gemeinsam. Das ist was Tolles. Oder sonst mit Menschen einfach in diese Gegenwart Gottes zu treten im Gebet. Und die Jünger haben das beobachtet und die haben dann Jesus gefragt, Jesus, bitte, lehr uns doch, wie macht man das, wie betet man? Und dann hat ihnen Jesus das Beten beigebracht. Was hat er sie gelehrt? Das Vaterunser. Das Vaterunser als Mustergebet sozusagen. Das beginnt eben genau damit, Vater unser im Himmel. Es ist kein Ritual, sondern es ist die Einladung in die Beziehung zu Gott hinein. Und dann sehen wir, wie Jesus mitten im Leben immer wieder seinen Vater anspricht. Er wird in den Tod eines guten Freundes wieder hingerufen. Und dann steht er vor dem Grab dieses toten Freundes, der Lazarus heißt, und dann betet er. Vater im Himmel, ich weiß, dass du mich erhörst. Bitte hör mich auch jetzt. Bitte hör auf mich. Und dann ruft der Lazarus heraus und er kommt lebendig raus. Das wird uns nicht so häufig geschehen wahrscheinlich, auch wenn ich glaube, dass Gott heute auch noch Tote erweckt. Aber vielleicht gibt es andere Situationen. Ein Kapitel danach in Johannes 12 ist Jesus im Gespräch mit irgendwelchen Leuten, die ihn kennenlernen wollten, die wissen wollen, wie ist dieser Jesus und so weiter. Und dann schreibt der Johannes, wie Jesus plötzlich mitten im Gespräch betet, Vater im Himmel, bitte, verherrliche dich jetzt in dieser Situation, betet er. Bitte bring deinem Namen jetzt Ehre. Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel und antwortet, ja, ich werde dich verherrlichen und so weiter. Und wir sehen, wie Jesus mitten im Leben, selbst in Gesprächssituationen, so diese Stoßseufzer zum Vater im Himmel schickt und sagt, bitte jetzt, tu deinen Willen, ich möchte, dass du zum Zug kommst jetzt, in der Situation, wo ich jetzt drin stehe. Und dann haben wir natürlich das längste Gebet Jesu, Johannes 17. Da betet er für seine Freunde, für die Jünger. Sagt, Vater, ich bete für alle, die durch ihr Zeugnis zum Glauben kommen. Da betet er für uns. Seht ihr, wir sind nicht zu einem System von Regeln berufen, sondern in eine Beziehung hinein. Wir sollen nicht nur funktionieren, sondern wir sollen Leben, die Fülle haben. Und das heißt es, diese Abba-Vater-Beziehung leben. Wie lebst du diese Abba-Vater-Beziehung? Beziehung. Und dann noch der letzte Punkt. Wenn aber Kinder, so auch Erben. So bist du nicht mehr Sklave, sondern auch Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Wir sind Erben, mitverantwortlich in Gottes Reich. Das mit dem Erben, das kann leicht falsche Vorstellungen zu erzeugen. Meine Mutter ist vor kurzem verstorben, mein Vater schon vor 20 Jahren. Und jetzt sind wir 5 Kinder dabei, das Erbe zu verteilen. Das ist ein komplett falsches Bild von dem, was es heißt, Erben zu sein. Gott ist nicht tot und wir sind jetzt dabei, seine Hinterlassenschaften zu verteilen. Wir haben einen lebendigen Herrn, der wiederkommt, um sein Reich einzunehmen. Deshalb ist die Frage, welches Bild kann uns denn dann helfen? Ich erzähle euch aus unserem Leben, Sandra und ich waren letztes Jahr 3 Monate in Südafrika. Unsere 3 erwachsenen Töchter, die blieben zu Hause in Korntal, in unserer Wohnung und haben studiert und Ausbildung gemacht. Die haben eben den Haushalt geschmissen, geputzt und gekocht und eingekauft und Wäsche gewaschen, die Wohnung sauber gemacht und wie häufig das war, weiß ich ja nicht. Ich war ja nicht da. Aber es sah gut aus, als wir wieder nach Hause kamen. Wir waren beeindruckt. Sie hatten meine Bankkarte zum Gehaltskonto und haben sich bedient, so wie es notwendig war. Sie hatten den Schlüssel zum Auto und sind damit in der Weltgeschichte rumgefahren. Und als die Batterie kaputt ging, ja, dann haben sie halt eine neue Batterie organisiert und die eingebaut. Und als dann mal beim Rückwärtsfahren in der Tiefgarage der komplette Spiegel auf der Fahrerseite abgebrochen ist samt Halterung, dann kam eben der Hilferuf, Papa, was jetzt? Und dann habe ich eben ein neues Teil bestellt, habe ihnen einen YouTube-Link geschickt und dann haben sie den Spiegel wieder eingebaut. Verantwortlich für unseren Haushalt, verantwortlich für ihr Leben, in Verbindung mit den Eltern. Das ist eher ein Bild davon, was es heißt, mündige Kinder zu erben, Erben zu sein von Eltern, die noch leben. Und das hat Freude gemacht, das sind die Kinder stolz drauf und wir auf unsere Kinder. Der Vergleich hängt natürlich ein wenig, weil Sandra und ich zwar Mutter und Vater sind, aber nicht mit Gott zu vergleichen sind. Das wissen unsere Kinder am besten. Und unser Haushalt auch nicht mit dem, mit der ganzen Welt, die Gott uns anvertraut hat. Der Punkt ist, das Reich Gottes ist ein Familienbetrieb im besten Sinn des Wortes. Und als Kind Gottes bist du Teil davon, von dem, was Gott in dieser Welt tut. So wie du Teil von deines Vaters Familienbetrieb bist und wie dein Vater Teil seines Vaters Familienbetrieb ist. Ich rede hier gerade mit den Links, weil die einen Familienbetrieb haben. Jetzt ist es aber so, Erbe zu sein, ist nicht immer so glamourös. Manchmal ist es gerade das Gegenteil. Wisst ihr, wann das einzigste Mal ist, dass Jesus im Neuen Testament damit zitiert wird, dass er Abba Vater sagt? Wann macht er das? Das macht er im Garten Gethsemane. Dort ist das einzigste Mal, wo wir Jesus hören. Wahrscheinlich das intimste Gebet überhaupt, das uns von Jesus überliefert ist. Da betet Jesus und sagt, Papa, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus wollte nicht ans Kreuz. Als Mensch, wer will schon sterben? Wer will schon so sterben? Jesus war ganz und gar Mensch wie wir. Und deshalb betete er, das will ich eigentlich nicht. Das will ich wirklich nicht. Aber wenn das dein Weg für mich ist, dann gehe ich den Weg. Das bedeutet es auch, Gottes Kinder und Erbe zu sein. Solche Momente kann es bei uns in unserem Leben als Gottes Kinder auch geben. Miterben Christi zu sein. Gehen wir nochmal auf die PowerPoint und sehen das auch im Römer 8 wird es so beschrieben. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich auch mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Lässt du dich darauf ein? Fassen wir zusammen. am Ende dieser Predigt. Sklaven, die ertragen einfach ihr Dasein. Kinder, die werden mitgetragen. Und das ist genial, das lässt uns jubeln. Und da geht es darum, diese Abba-Vater-Lebenshaltung einzuüben. Erben aber, die tragen mit. Die nehmen die Herausforderung an, vor die uns Gott stellt. Bist du bereit dafür? Fragst du Gott, was hast du mir anvertraut? Was hat uns Gott als Gemeinde anvertraut? Was hat uns Gott als Familie anvertraut? Wo gilt es mitzutragen an dem, was Gott in der Welt tut? Und Erben feiern auch mit. Sie werden mitverherrlicht. Das Beste kommt noch, das kann ich euch versprechen. Das ist nicht hier. Amen. Und deshalb lasst uns singen. Wir sind Teil seiner Geschichte, Teil von Gottes Plan.